Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin Erin Yilmaz und ich würde sagen, wir starten einmal mit der Selbstvorstellung.
Moin erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin 39 Jahre alt, bin Familienvater eines Sohnes, der 3,5 ist und mich ordentlich auf Trab hält. Ansonsten so kurz zu meinem Werdegang. Ich bin jetzt seit 8 Jahren bei Borussia Dortmund in verschiedenen Tätigkeiten im Club. Sowohl Co-Trainer der U17 oder Cheftrainer, Scouting für die Lizenzspielabteilung oder jetzt auch als Top-Talente-Trainer tätig. Bin insgesamt seit 11 Jahren jetzt im NLZ tätig und ja, eigentlich ausgebildeter Sportwissenschaftler, habe meinen Master in Bochum absolviert und seit 3 Jahren jetzt Fußballlehrer auch, glücklicherweise. Und ja, freue mich auf den Austausch.
Ja, ich mich auch. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du Top-Talente-Trainer bist. Vielleicht holst du da einmal die Zuhörer ein bisschen ab, worum es dabei genau geht.
Ja, im Endeffekt geht es bei uns darum, die potenziell besten Spieler noch zusätzlich zu fördern, zusätzlich zum Mannschaftstraining. Also es geht vielmehr um dann die individuelle Förderung des Einzelnen und wir haben da so einen Pool aus einzelnen Spielern, insgesamt bei 4 Mannschaften. Das heißt, es geht bei der U17 los. Das heißt, auch ein U16-Spieler, der schon bei der U17 spielt, ist schon dabei, wenn er potenziell top ist oder top sein soll. Und top heißt bei uns die Fantasie, dass er vielleicht bei uns in der ersten Mannschaft ankommen kann, beziehungsweise überhaupt im Herrenbereich. Und dann gliedert sich das in die 4 Mannschaften U17, U19, U23 und der ersten Mannschaft, wo wir die Jungprofis noch betreuen. Ich mache das natürlich nicht alleine. Wir haben das zu dritt jetzt gemacht in den letzten beiden Jahren. Leiter war Otto Addo, der die Top-Talente-Leitung hatte und zusätzlich auch noch Co-Trainer der Profiabteilung war und das alles so ein bisschen organisiert hatte. Ich habe ihn unterstützt, genauso wie Darius auch, vor allen Dingen in der Trainingsbeobachtung, Trainingsdurchführung, Feedback geben der einzelnen Spieler und da habe ich schon ein bisschen angerissen, was wir genau so machen. Also wir haben ein Pool ist bei uns so Talente Management, das heißt organisieren, welcher Spieler trainiert wo und spielt wo. Und natürlich mit das Wichtigste ist bei uns, die Spieler versuchen auf dem höchstmöglichen Niveau zu trainieren und zu spielen. Das heißt, wenn ein U17-Spieler sehr talentiert ist, dann trainiert er bestmöglich in der U19. Und wenn er da auch gut ist, dann spielt er auch in der U19. Genauso ist auch die Idee für Spieler, die auch bei der U23 trainieren oder vielleicht sogar dort spielen, eigentlich U19-Spieler noch sind. Dann haben wir so einen zweiten Punkt, der ist halt die Videoanalyse. Das heißt, die Spieler von uns bekommen zusätzlich noch Videoanalyse nach jedem einzelnen Spiel, was wir entweder live oder per Video taggen und dann im nächsten Schritt dann mit den Spielern durchgehen. Natürlich immer in Absprache mit den Trainern. Dritter Punkt ist für uns positionsspezifisches Training. Das heißt, wir gehen mit den Jungs alleine auf den Platz oder in Kleingruppen und gehen auf die einzelnen Stärken oder Schwächen ein oder wo sie sich noch entwickeln können. Und der vierte Punkt ist halt, dass wir halt versuchen, so eine belastbare Beziehung mit den Spielern aufzubauen.
Sehr spannend auf jeden Fall. Du hast jetzt einen Punkt angesprochen, nämlich das Spieler hochziehen. Also wenn ein Spieler aus der U17 sehr gut ist, dass er dann mit der U19 mittrainiert und wenn er da dann auch seine Leistung bringt, dann eben auch in der U19 spielt. Wie siehst du dieses Thema Spieler hochziehen generell? Weil du hast natürlich einerseits, da habe ich jetzt einen ganz spannenden Beitrag von Andreas Schumacher, der ja auch mit Bernhard Peters das Buch 2 gegen 1 geschrieben hat, gelesen, wo er darauf eingegangen ist, dass natürlich so eine Abhängigkeit untereinander im Training besteht, dadurch, dass die Mitspieler, mit denen du trainierst, natürlich deinen Trainingsreiz bestimmen. Ja, je besser die sind, desto auf einem desto höheren Level kannst du natürlich als einzelner Spieler trainieren. Und das spricht natürlich total dafür, irgendwo einen Spieler hochzuziehen, wenn er das entsprechende Niveau hat. Auf der anderen Seite gibt es dann aber ja auch so umgekehrte Theorien, dass du, keine Ahnung, mehr Selbstvertrauen sammeln kannst, wenn du noch in deiner Altersklasse bleibst. Da gibt es ja auf jeden Fall verschiedene Positionen zu. Wie siehst du dieses ganze Thema?
Es ist total individuell, genauso wie du sagst. Es gibt unterschiedliche Positionen und wir praktizieren das bei uns auch, aber es ist halt total individuell. Und es ist halt Und das versuchen wir halt den Spielern ganz am Anfang zu vermitteln. Also es ist jetzt nicht unbedingt immer, also es ist natürlich von Vorteil, als Beispiel, was du jetzt genannt hast, dass jemand dann früh hochgezogen wird, aber diverse Stärken werden dort halt nicht mehr ausgebildet, sondern andere Reize werden dort gefördert. Und es ist halt wichtig, dass wir im Vorfeld wissen, welche Reize wollen wir bei dem Spieler setzen, für welche Entwicklungsschritte. Und es gibt vielleicht den einen oder anderen Spieler, der bei uns in der U17 ist oder war aktuell, wo wir gesagt haben, okay, es ist wichtig, dass er Selbstvertrauen entwickelt, dass er vielleicht ein Führungsspieler wird, dass es vielleicht noch nicht vom Vorteil ist, dass er den nächsten Schritt schon geht, weil er vielleicht von der Persönlichkeit noch nicht so weit ist, dann machen wir das halt nicht. Aber es ist total individuell, man kann das nicht pauschalisieren. Und wir versuchen das, vor allen Dingen bei uns in der Dreierkonstellation mit den Trainern und der sportlichen Leitung, regelmäßig abzudaten, welche Schritte wir wie verfolgen, wie wir die Jungs entwickeln wollen. Und es gibt da für wieder auf jeden Fall. Also es gibt da beides. Man muss halt wissen, was ist für den einzelnen Jungen halt das Beste gerade. Und es ist ja auch immer nur eine Phase. Das heißt ja jetzt nicht nur, weil wir es jetzt gerade nicht gemacht haben, dass es dann auch nicht vielleicht in der Vorbereitung im Winter vielleicht die nächste Phase vielleicht Sinn macht, dabei zu sein. Und genauso, dass es halt auch etwas ist, wenn du bei der U19 vielleicht gerade nicht spielst, aber trainierst, dass du in der U17 auf jeden Fall Spielzeit bekommst. Und wir sagen, mit das Wichtigste für uns ist Spielzeit.
Ja, total. Also ich finde auch den Punkt, den du genannt hast, dass man eben in der U19 auch nochmal andere Dinge lernt als in der U17, den finde ich wichtig. Vom Rivalen von Schalke hatte ich ja auch Norbert Elgert zu Gast und der hatte eben auch gesagt, dass er ein großer Freund davon ist, immer Spieler zu früh den nächsten Schritt machen zu lassen. Da ging es vor allem aber um den nochmal größeren Schritt, den Übergang in den Profibereich. Und da meinte er halt, dass er ungern einen Spieler in diesen Bereich abgibt, wenn er noch nicht das Gefühl hat, dass der fertig ausgebildet ist. Weil er eben meinte, dass jede Stufe seiner Ansicht nach einen Spieler auch etwas lehrt. Und ja, genau, da hat er ja so einen schönen Spruch, er erst Lehrling, dann Geselle, dann Meister. Genau, dass man eben diese Stufen auch mitnimmt. Deshalb fand ich deinen Punkt ziemlich gut, dass du nochmal darauf eingegangen bist, dass man eben in der U19 auch nochmal andere Punkte mitnimmt als in der U17. Vielleicht hat ein Spieler ja auch schon einfach ein so stark ausgeprägtes Selbstvertrauen, dass er das sich jetzt nicht mehr in der U17 abholen muss und vielleicht auch selbst einfach aus eigener Motivation heraus dieses Bedürfnis hat, mit Älteren zu spielen. Ja, daher finde ich diesen individuellen Ansatz da sehr gut, ja.
Ja, und wir probieren das ja auch in den Herrenbereich. Wir probieren das ja bei uns schon in die zweite Mannschaft, genau das auch zu integrieren. Aber man muss auch sagen, Jugendfußball jetzt so in den 17, 19 brechen, Herrenbereich ist dann natürlich ein ganz anderes Niveau, sowohl körperlich als auch technisch, taktisch. Und natürlich auch im Umgang dieser Mannschaft, wie die zusammengestellt ist oder welche Idee die Jungs verfolgen bei uns in der dritten Liga mit der Mannschaft. Wir hatten Paris Brunner, den haben wir integriert, Raphael Lubach in Trainings- und Spielbetrieb integriert. Wir haben immer Spieler integrieren können. Und es ist ja das eine, was dann immer viele sagen, Trainer, wir, Umfeld, aber es ist was anderes dann, dass die Spieler diese Erfahrungen machen, was wirklich der Unterschied ist. Und genauso haben wir es dieses Jahr auch geschafft, sehr, sehr viele Spieler in Länderspielpausen und bei der ersten Mannschaft zu integrieren im Trainingsbetrieb. Weil natürlich viele unterwegs waren und es für uns natürlich super ist und für die Jungs ein tolles Feedback, aber dann auch, dass die Erfahrung mitzunehmen, okay, wo stehe ich gerade und was fehlt mir noch für den nächsten Schritt? Und der nächste Schritt, ich sag mal, hier bei uns auf Champions League Level, der ist nochmal riesig, aber das kann man halt nicht wahrnehmen als Jugendspieler. Das ist gefühlt fast gar nicht wahrnehmbar, ein Finale zu spielen, aber dann noch zu wissen, okay, es sind noch einige Schritte zu gehen, um im Herrenbereich Fuß zu fassen und meine einzelnen Schritte zu gehen. Und das ist so Erwartungshaltung nicht immer realistisch. Aber wir geben uns die größte Mühe, vor allen Dingen dann auch dieses Feedback zu geben, wenn die Jungs halt den nächsten Schritt gehen oder den Herrenbereich zu integrieren und zu schauen, okay, was hast du gespürt? Was hast du gemerkt? Wo hast du deine Reize bekommen? Wo musst du vielleicht noch entwickeln? Wo bist du vielleicht aber auch genau gut da aufgehoben, dass du gerade genau dahin musst? Und da geht es halt vor allem um so eine Feedback-Kultur halt zu entwickeln, ohne dass es halt immer negativ oder positiv ist, sondern in die Richtung geht, dass einzelne Schritte, kleine Schritte wichtig sind.
Du hast jetzt schon diese Reflexion angesprochen, dass man eben guckt, ja, was sind die Punkte, wo bin ich gut, wo muss ich mich noch entwickeln? Welchen Stellenwert hat da bei eurer Arbeit mit den Top-Talenten diese Selbstreflexion? Also auf der einen Seite sprichst du natürlich die Feedback-Kultur an, dass ihr quasi den Spielern sagt, ja, okay, das sind die Punkte. Aber andererseits ist es natürlich auch irgendwo die Aufgabe des Spielers, sich selbst zu reflektieren und das auch selbst zu sehen. Genau, also wie geht ihr auf diesen Aspekt ein?
Ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, so im Trainingsbetrieb fürs Trainerteam nicht immer so einfach, jedem Einzelnen wirklich das richtige, also richtige, Anführungsstrichen, Feedback zu geben, was vielleicht der Spieler gerade braucht oder wie der Spieler das dann auch empfindet für sich oder auch wahrnimmt. Bei uns ist es ja so, dass wir den Spielern jede Woche ein Feedback geben. Das heißt, jede Woche ist ein Spielfeedback nach Absprache mit den Cheftrainern. Das heißt, wie die Wahrnehmung aus der Spielsicht war. Also auch aus der emotionalen Sicht, dann auch unsere Wahrnehmung, ein bisschen vielleicht ein bisschen sachlicher, vielleicht weniger emotional, aber dann, dass es deckungsgleich ist für den Spieler und dann gehen wir halt in die Diskussion mit den Spielern. Und das ist halt ein Feedback, ein Spielfeedback. Das sind 8 bis 10 Szenen in der Regel, wo es natürlich um gute und auch nicht so gute Szenen geht, aber grundsätzlich geht es um Szenen, wo Entwicklungspotenzial da ist oder wo es um Räume sehen geht, um Positionierung, wo es um auch richtige Entscheidungen oder einfach für den nächsten Schritt zu gehen, okay, was müsstest du vielleicht machen? Wir arbeiten da sehr viel mit Fragen, um genau diesen Entwicklungsprozess voranzutreiben, der Reflexion. Weil ich kann natürlich immer wieder vorgeben, hier, das sind 3 Punkte, die nimmst du mit, und dann kommst du wieder, und dann besprechen wir nächste Woche wieder die gleichen 3 Punkte. Also wir haben aufgrund dessen, dass wir es halt gut dokumentieren, jedes einzelne Spiel, für jeden einzelnen Spieler, können wir auch im Verlauf sehen, okay, besprechen wir immer die gleichen Sachen? Gibt er ein ähnliches Feedback oder ist er reflektierend zu der einzelnen Szene oder gibt er ein eigenes Feedback mit, okay, ich hätte das machen können oder das wäre vielleicht eine Lösung gewesen, statt immer von uns das Feedback zu bekommen. Aber das ist auch ein Prozess über mehrere Spiele, über mehrere Monate. Das ist nichts mit, wir sagen das jetzt 3 Mal und dann ist es beim nächsten Mal drin, das passiert halt nicht. Und man muss immer wieder Zugang versuchen zu dem Spieler zu bekommen, immer wieder darauf zu animieren, mal eine andere Frage zu stellen.
Ja, finde ich. Ja.
Ja, zum Ende der Saison ist es oft so, dass man, es gibt Spiele auch so zum U19-Bereich, da werden viele Sachen dann auch relativ schnell abgearbeitet, weil sehr viel sofort klar ist. Weil die Szene es dann auch einfach hergibt und die Spieler sofort erkennen, okay, das hätte ich machen können, okay, da hätte ich aufdrehen können, da hätte ich vielleicht den Raum sehen können. Es geht halt nicht mehr um diese technischen Dinge unbedingt.
Ich finde halt diesen Punkt, den du angesprochen hast, der geht so ein bisschen in die Richtung Nachhaltigkeit im Lernprozess. Den fand ich ganz gut, dass du eben gesagt hast, dass ihr gerne mit Fragen arbeitet, weil sonst, wenn alles nur vorgegeben wird, man sowieso immer wieder über dieselben Themen spricht. Und das finde ich auch sehr gut. Und trotzdem beobachte ich das auch so ein bisschen bei Lernprozessen, die sind ja auch gerne mal so wellenförmig. Also es ist ja nicht so, dass es immer so ist, dass es einfach linear nach oben geht, sondern man arbeitet jetzt vielleicht an einem Schwerpunkt, hast das Spiel in die Tiefe vielleicht trainiert, so das läuft dann besser, so und dann hast du wieder dein neues Thema, arbeitest daran, dann wird das vielleicht wieder besser und das Spiel in die Tiefe leidet wieder. Also deshalb finde ich das auch wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, dass man das immer wieder irgendwie ansprechen muss und deshalb finde ich dann auch so Trainingsperiodisierung irgendwie immer sehr schwierig, weil du immer wieder spontan reagieren musst. Also habt ihr da
Ich habe ein
irgendwie
gutes Beispiel
Ansätze?
dazu.
Ja.
Ich habe ein gutes Beispiel dazu. Also die Ansätze ja, aber ich habe ein gutes Beispiel genau dazu. Also einmal, weil das so ein bisschen greifender, glaube ich, gerade ist für viele Kiel Wäthchen. Der hat jetzt seine Profi-Einsätze bei uns in der ersten Mannschaft gehabt. Und er hat in der U19, glaube ich, glaube 8 oder 10 Spiele hintereinander gehabt, wo er eine Torbeteiligung hatte, ob er jetzt einen Assist hatte oder ein Tor geschossen hatte. Und das war, ich würde sagen, seitdem er 15 ist, mit das größte Thema. Also quasi so eine Spielwirkung zu haben. Also nicht nur bestimmte Dinge gut zu leisten, mit Ball und gegen den Ball, sondern auch, wenn du halt vor dem Tor bist, auch den Abschluss zu haben oder eine Torchance zu kreieren. Da hat er halt sehr, sehr lange Schwierigkeiten damit gehabt, den letzten Pass zu spielen und einen guten Abschluss zu haben. Und gut meine ich nur einen platzierten Abschluss. Aber es kam ja auch immer aus der Dynamik raus. Er ist halt ein Box-to-Box-Spieler, der immer so dynamisch ist und kam dann mit viel Tempo und hat dann nicht mehr die Ruhe gefunden, einen zielgerichteten Abschluss zu haben. Und ich glaube, wir haben da sehr intensiv daran gearbeitet, immer wieder in Phasen, mit unterschiedlichen Trainern, mit unterschiedlichen Mannschaften. Und dann muss man sagen, dass irgendwann der Output in der U19, dass wir auf einmal so eine Serie hatten, 8 oder 10 Spiele. Aber es war halt vorher so gut wie gar nicht. Trotzdem war es immer wieder ein Punkt, okay, das brauchst du für dein Spiel. Und ich glaube, damit bist du einfach dann nochmal präsenter nach oben hin geworden, dass du auch mehr Einfluss aufs Spiel nehmen konntest. Und ich glaube, das ist auch ein Produkt dann hinten raus, dass er auch hinten raus seine Einsätze bekommen hat. Zusätzlich zu seinem Charakter und zu seiner Einstellung, insgesamt zu seiner Leistung. Aber das ist dann nochmal, was wirklich einfach auffällt, wenn du dann Torbeteiligung hast. Das passt halt super gut dazu. Wir haben das so oft trainiert und es war nie ein Output da und auf einmal gibt es halt so eine Serie.
Ja,
Aber das plant man nicht. Also das kannst du periodisieren, wie du willst, mit den Spielern. Das kommt dann irgendwann, aber du weißt. Und da ist, glaube ich, dann Periodisierung in den einzelnen Phasen wichtig. Und das ist bei uns in den Trainern unterschiedlich periodisiert in den Schwerpunkten. Aber es wird abgearbeitet, die einzelnen vier Spielphasen. Und dann auch die einzelnen Schwerpunkte für die Spieler in den Positionen. Aber wann dann das Ergebnis dazu zu sehen ist, das weiß man ja nicht. Aber trotzdem wird das abgearbeitet. Und zwar schon deutlich. Und ich glaube, das wird sich jetzt nochmal verändern, mit Thomas Broich, der da auch nochmal einen ganz wichtigen Ansatz hat, bezüglich Spielerentwicklung und auch vor allen Dingen halt Periodisierung und dann die einzelnen Positionen halt zu schärfen. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema für, wenn es jetzt losgeht, wenn er dann dazu kommt.
Ja, das hatte ich auch schon gesehen, dass er dazu kommt. Da bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt. Auf jeden Fall, hast du jetzt gesagt, dass ihr da viel Arbeit in diesen einen Schwerpunkt reingesteckt habt mit dem Spieler. Und da finde ich dann auch nochmal den Punkt irgendwo wichtig, Prioritäten zu setzen. Also ich glaube, man muss sich bewusst machen, dass du nicht alles top ausbilden kannst, dass es da eben seine Grenzen gibt und dass du dir dann überlegst, was sind wirklich jetzt für diesen Spielertyp auf der Position die wichtigsten Schwerpunkte, was hat den größten Output und da dann eben auch die meiste Zeit rein investierst und dann kannst du, glaube ich, auch mit diesem wellenartigen Lernprozess leben, dass dann eben andere Schwerpunkte ja nicht so gut laufen, wie man es vielleicht gerne hätte.
Ja, wir hatten einen ganz interessanten Ansatz. Wir hatten einmal den Fußballlehrer aus Dänemark hier. Da haben wir das auch einmal vorgestellt, unser Top-Talente-Programm oder so ein Übergangsbereich. Und da war halt ein Trainerkollege da, der hat gesagt, okay, also wie macht ihr das? Im Jugendbereich ist es bei den Spielern ja so, dass sie immer wieder den nächsten Schritt gehen, weil sie besonders gut in bestimmten Dingen sind. Aber im Herrenbereich, vor allen Dingen halt im Übergang in den Herrenbereich, weil auf Profi-Level ist es ja dann so, okay, oft spielen sie ja nicht, weil sie irgendetwas nicht gut sind. Das heißt, es verändert sich total die Perspektive. Und das ist auch vor allen Dingen auch oft unser Ansatz gewesen in den einzelnen Trainingseinheiten, vor allen Dingen daran zu arbeiten, was halt wichtig für den Profibereich, für den Herrenbereich ist. Also technisch-taktische Themen, vor allen Dingen auch technische Themen, da haben wir eine super Basis bei uns. Das muss man sagen, bei ganz vielen Spielern. Aber es geht ja dann darum, das dann richtig einzusetzen. Unter Gegner, unter Raum- und Zeitdruck, auf Top-Level. Und da geht es halt nicht immer nur darum, eine Wiederholung zu haben, sondern das sehr gut zu machen, und zwar das Richtige gut zu machen. Und da arbeiten wir dann oft auch, muss man sagen, an einzelnen Schwächen der Spieler, um auch das Paket einfach breiter aufzustellen, dass man halt nicht sagen kann, okay, da sind halt wirklich so Defizite so groß, dass es vielleicht in dem Bereich halt nicht reicht, sondern die arbeiten wir so ab, jetzt ein linker Fuß, ein Beispiel als linker Innenverteidiger, sagen wir als Innenverteidiger, und du hast keinen linken Fuß, keinen. Also natürlich hast du einen linken Fuß, aber du setzt ihn vielleicht nicht so ein, du bist vielleicht nicht so variabel einsetzbar. Und wenn du dann vom Jugend in den Herrenbereich gehst, wäre schon wichtig, dass du vielleicht den linken Fuß so einsetzen kannst, dass du auch linker Innenverteidiger spielen kannst. Dass sie eine größere Chance, um eingesetzt zu werden. Darum geht es eher.
Ja, vielleicht nochmal einfach die Nachfrage, ob ich es richtig verstanden hatte. Du hast gesagt, dass man dann, also dass man deshalb nicht eingesetzt wird, weil man Dinge nicht kann, eher. Ja?
Ja, die Frage ist
Also.
halt, die Konkurrenz jetzt bei uns auf Top-Level, da geht es ja darum, dass welche besonders gut mit sehr viel Erfahrung sind. Das heißt, wenn du aus dem Jugendbereich in den Herrenbereich willst, musst du bei bestimmten Dingen outstanding sein. Sagen wir jetzt Kehrwetchen, Box-to-Box-Spieler, technisch sehr gut, sogar Torgefahr entwickelt. Aber es gibt halt Themen, taktisch, die musst du ja abarbeiten, um auf den Platz zu kommen. Vor allen Dingen auch defensiv Räume zu schließen, vor allen Dingen auch Schnittstellen zu schließen oder Mitspielern zu sichern. Und das ist jetzt nicht unbedingt so eine Art von Schwäche, zu sagen, okay, das ist vielleicht der Grund, warum du nicht spielst, aber deswegen ist vielleicht der andere, der erfahrene Spieler halt vielleicht eher auf dem Platz.
Also
Und es
ich,
ist ja für uns so
ja.
im Trainingsprozess einfach daran, dass wir daran arbeiten, dass es halt Prozente gibt, okay, da müssen wir daran arbeiten. Das sind nicht immer nur die Stärken, weil die trainiert jeder immer. Also jeder Spieler, wenn jemand guten Torabschluss hat, der wird das immer trainieren. Das wird immer sein Favorit sein. Aber der wird nie daran arbeiten, okay, sein Kopfballspiel zu verbessern, wenn er das jetzt nicht mag.
Also ich stelle die Nachfrage jetzt deshalb, weil eben auch einige Gäste, unter anderem der Stützpunktkoordinator aus Schleswig-Holstein, Björn Redl, und noch ein paar andere hatten halt gesagt, dass für die eben ein Talent ein Spieler ist, der eine besondere Waffe hat. Und deshalb habe ich mir halt die Frage gestellt, ob es wirklich immer der Grund ist, dass ein Trainer vielleicht nicht auf einen Spieler setzt, weil er in einer Sache noch nicht so gut ist, sondern vielleicht eben auch deshalb, weil andere Spieler, die gesetzt sind, eben diese eine Waffe viel stärker ausgeprägt haben und ja, der Trainer deshalb dann einfach vielleicht mehr Vertrauen in diesen Spieler hat, weil sie eben diese besondere Waffe haben.
Absolut. Ich würde auch sagen, bei uns haben viele diese Waffe. Aber es ist halt so, diese Waffe bringt dich quasi in den Kader vielleicht oder in die Diskussion. Aber der Schritt von dabei sein, auf den Platz kommen, der ist dann nochmal sehr groß. Und da geht es halt darum, wirklich dann die Prozente rauszuholen, die noch da sind. Und da ist halt oft so dieser Schwächenbereich bei den Spielern, der liegt ein bisschen brach. Aber ich möchte das jetzt auch gar nicht so zu hoch hängen, weil da bin ich, gehe ich komplett mit. Also also Waffe ist, wir haben das auch sehr lange bei uns bezeichnet, aber es ist einfach die größte Stärke. Also wenn jemand einen guten Abschluss hat, dann ist es seine größte Stärke. Und das ist der Grund, warum er halt die einzelnen Schritte im NLZ geht und vielleicht auch den Zugang zur ersten Mannschaft hat oder zur zweiten Mannschaft. Aber warum er dann halt dann auch nicht so viel spielt, da geht es halt um die Sachen, die er dann auch lernen muss. Und zwar adaptieren im Herrenbereich. Und da sind, muss sagen, da gibt es eine ganz tolle Studie, ich glaube, ich aus Norwegen. Ich glaube, ich schon ein bisschen älter, von 2015. Es gibt da vier Prozesse. Anpassungsfähigkeit ist ein Punkt. Das heißt, die Spieler müssen sich den neuen Gegebenheiten anpassen können. Die soziale Rolle verändert sich. Das heißt, aus quasi Kapitän wird dann Nummer 22. Trainingsleistung. Jugendspieler haben ein ganz anderes Empfinden von Trainingsleistung. Das heißt, oft heißt es, ich habe zwei gute Trainingsleistungen, ich muss spielen, Trainer. Aber vor allen Dingen im Herrenbereich ist es halt nicht so. Vor allen Dingen bei Mannschaften, wo alle 3 Tage gespielt wird, da ist halt Trainingsleistung kaum bewertbar. Da geht es um Spiele. Und der vierte Punkt, warum halt Spieler dann oft so im Herrenbereich nicht unbedingt in der ersten Mannschaft ankommen, ist halt die Beziehung zur ersten Mannschaft, die Beziehung zum Trainer. Das heißt, der Trainer muss das wollen. Und das ist genau das, was du sagst und was dann die anderen Kollegen auch meinten, in Bezug auf Stärke der einzelnen Spieler. Deswegen kommen die dahin. Und der Trainer ist dann dafür verantwortlich, die Stärke dahin auszubilden, dass sie auf den Platz kommen. Ich sage mal, Offensivspieler haben dahingehend es auf jeden Fall wesentlich einfacher, auf den Platz zu kommen, weil das Risiko viel geringer ist, dass der Fehler dann eine Wirkung hat. Alles, was zu verteidigen angeht, ist halt die Wirkung total groß und die Konsequenz im Endeffekt.
Ja, also
Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt.
ich glaube auch, dass auf jeden Fall beide Punkte wichtig sind. Also wie du schon gesagt hast, dass eben ja diese größte Stärke einen Spieler dahin bringt, wo er dann eben ankommt. Aber gleichzeitig hat der Trainerstab natürlich auch irgendwo so ein Bedürfnis nach ja Sicherheit oder Kontrolle, könnte man sagen. Da hatte ich mit Pascal Wach drüber gesprochen im Podcast. Ja, da ging es dann mehr so darum, ob wir das Ganze vielleicht zu taktisch machen, zu verkopft sind beim Fußball. Und da geht es ja eben darum, dass man sich dann bis ins letzte Detail bei der Taktik überlegt, was kann man machen, um irgendwie dieses Ergebnis zu kontrollieren, obwohl es natürlich ganz viele externe Faktoren auch noch gibt, und auch einfach Sachen wie Tagesform, die dann vielleicht nicht so kontrollierbar sind im Fußball. Und aber deshalb, weil es eben dieses Bedürfnis nach dieser Kontrolle gibt, glaube ich das eben auch, dass man ja dann eben diese Fehlerhäufigkeit auf jeden Fall reduzieren muss, wenn man da dann seine Einsätze bekommen möchte. Und deshalb sind, glaube ich, beide Faktoren sehr wichtig, ja. Dann möchte ich noch mal einen Schritt zurück machen, weil du ja am Anfang gesagt hast, die potenziell besten Spieler ab der U17 werden in diesem Top-Talente-Training gefördert. Da muss man ja erstmal entscheiden, wer kommt dahin. Und ihr habt ja bei Dortmund mit Sicherheit einige ziemlich gute Fußballer. Und da muss man erstmal diese Entscheidung treffen. Also, was sind da eure Kriterien?
Also wir haben da und also grundsätzlich ist es halt immer etwas eine gemeinschaftliche Entscheidung. Also es ist immer sportlicher Leiter, Trainerteam plus uns als Team. Wir haben halt unterschiedliche Perspektiven, sowohl im Trainingsbetrieb als auch bei den Spielen. Und wir, so vom Zeitpunkt ist es so, dass es nach der Vorbereitung einen Termin gibt und wir uns über einzelne Spiele unterhalten und dann auch entscheiden, okay, wer ist gerade so weit, dass er da in das Programm mit hinzukommt oder wo müssten wir schauen, dass es vielleicht zum Winter vielleicht Sinn macht. Und bei uns ist es dann schon so, dass Spieler, die hinzukommen, und es können halt immer wieder Spieler hinzukommen, aber in der Regel fällt halt keiner raus, weil Entwicklung halt wellenförmig ist, dass wir dann nicht sagen, okay, nur weil jetzt jemand gerade keine Performance hat, aus unterschiedlichen Gründen, dass er halt nicht mehr dabei ist. Aber wenn jemand gerade gut drauf ist und der ist sowieso im erweiterten Kreis, dann nehmen wir den natürlich mit dazu. Man muss auch sagen, es ist schon groß geworden. Es ist auch gut, dass wir so einen Dreierpool haben an Trainern und die Verantwortlichkeiten gut verteilt haben, weil so ein Schnitt so 5 bis 6 Spieler pro Team dann hatten oder haben. Und wir haben halt diverse Kriterien. Natürlich ist es mit so die erste so Kriterienpunkt ist natürlich die Waffe. Das heißt, wo ist er besonders gut drin? Und ist die Stärke so gut, dass er halt die nächsten Schritte gehen kann, dass das Potenzial da ist für die erste Mannschaft? Und vor allen Dingen reden wir da bei uns immer nicht von Performance, sondern es geht immer um das Potenzial. Es geht auch nicht um die körperliche Entwicklung, weil die ist auch unterschiedlich und wir haben das bei uns so ein bisschen gegliedert. Wir haben so drei verschiedene Stufen. Intern bei uns im Top-Talente-Bereich, dass wir sagen, okay, wir haben Potenziale bei den Spielern, die entweder schon gerade abgerufen sind, das heißt, die hätten, alle haben hohes Potenzial, aber die Performance ist gerade nicht auf dem höchsten Level. Aber es gibt halt Spieler, die sind vielleicht körperlich noch nicht ganz so weit entwickelt, die sind vielleicht noch keine nationalen Spieler, die sind technisch, taktisch super. Und wir planen mit denen quasi bis in den Herrenbereich. Und dann haben wir Spieler, das sind quasi unsere Kategorie Top-Talente. Beispiel Jamie Beine-Gittens, da ist quasi der Weg schon klar, dass er im Herrenbereich, wenn wir den gut betreuen, gut ankommen kann im Herrenbereich, weil er technisch, taktisch super ist, weil er Jahrgänge übersprungen hat, weil er eine Waffe hat, die outstanding ist mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem Dribbling. Das heißt, da gibt es dann andere Schritte, die wir dann mit ihm entwickeln. Aber es gibt halt in Bezug auf Persönlichkeit, ist quasi bei uns mit das Wichtigste. Das heißt, ist der Spieler bereit, sich zu entwickeln? Und die Frage ist auch, ist er bereit, mehr zu tun als sehr, sehr viele andere? Und da ist natürlich zusätzlich Training natürlich immer sehr gerne gesehen, weil viele Spieler wollen natürlich immer gerne mehr trainieren. Aber es ist ja auch nicht immer richtig, mehr zu trainieren, sondern es muss ja gezielt sein. Gezielt für den einzelnen Spieler. Und wir haben dann halt einzelne Prozesse für uns ausgesucht. Und ja, wie gesagt, wenn du jetzt einzelne Aspekte haben willst, ich weiß halt gar nicht, ob ich die so weitergeben kann, wenn ich ehrlich bin. Also im Endeffekt ist das nichts Weltbewegendes. Wir haben halt viele Sachen, die sind auch schon im DFB-Katalog einmal festgehalten worden, bei den 40 Talentmerkmalen. Und da gibt es Talentmerkmale, die sind quasi nicht zu sehen. Und Spieler, die bei uns dabei sind, die haben ihre Waffen, die quasi für jeden erkenntlich sind. Das heißt, jede Oma kann das sehen, die sich das Spiel anguckt, okay, das ist wahrscheinlich der beste Spieler, weil er da und da gut ist. Und bei uns geht es halt darum, okay, wie ist seine Lernwilligkeit, wie ist seine Leistungsbereitschaft, wie ist sein Mindset, wie ist seine Persönlichkeit, wie ist sein Umfeld zu Hause, wie sind seine schulischen Voraussetzungen, weil man muss auch sagen, wenn man mehr trainieren will, vor allem im Jugendbereich, muss die schulische Basis da sein. Weil wenn man Probleme in der Schule hat und dann immer noch zusätzlich mehr trainieren will und dann auch ein sehr guter Spieler ist, das heißt, alle Länderspielpausen nimmt man auch mit, das ist sowieso nicht in der Schule dabei, dann ist es auch schwer zu kommunizieren und dann auch den bestmöglichen Schulabschluss bei uns leisten zu können. Und wir haben halt die einzelnen Punkte, die wir mit den Spielern besprechen und dann sind es quasi Sachen, die die Spieler unterscheiden von vielen anderen bei uns. Das heißt, Positionierung ist ein Punkt ganz wichtig bei uns in der Beobachtung der Spieler. Wie sind sie positioniert? Stehen sie richtig in den richtigen Räumen? Dann ihre Entscheidungsfindung. Wie treffen sie ihre Entscheidung? Also treffen sie vor ihrer Entscheidung oder nach dem ersten Ballkontakt? Und dann natürlich so die technische Grundlage.
Bist auf einen Aspekt eingegangen mit der Körperlichkeit, also dass es um das Potenzial geht, wo ein Spieler ankommen kann und nicht jetzt um den aktuellen, ja, oder um das aktuelle Leistungslevel, sondern dass man eben in die Zukunft guckt und das irgendwie versucht abzuschätzen. Der Punkt Körperlichkeit ist aber natürlich trotzdem, sage ich mal, zum Beispiel bei einem Innenverteidiger, kann man, glaube ich, nicht leugnen, dass das eine Rolle spielt, ob ein Spieler jetzt eher groß oder klein ist, wenn es dann um die Luftzweikämpfe geht. Ja, also man kann das ja auch so ein bisschen irgendwo, naja, irgendwie beim Arzt prognostizieren lassen, wie viel ein Spieler noch wächst. Also welchen Stellenwert hat das dann am Ende bei euch, weil je älter der Spieler, desto mehr spielt es dann ja irgendwann doch eine Rolle.
Das stimmt. Das Gute ist, wir haben seit 3 Jahren so ein Biobanding-Programm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das heißt, wir messen regelmäßig bei den einzelnen Spielern ab der U12 die Handwurzelknochen. Das heißt, wir haben ein spezielles Gerät, was dann ganz genau halt misst, in welcher aktuellen Wachstumsphase er ist und dann auch plus minus, glaube ich, 3 Zentimeter feststellen zu können, okay, wie groß wird der? Und dass wir dann auch entscheiden können, okay, er ist jetzt gerade in dieser Phase, er ist jetzt gerade so groß, aber auf lange Sicht wird er so groß. Dass wir das natürlich dann gezielt auf seine Entwicklung einsetzen, wo er vielleicht gerade auch trainiert. Das heißt, wir haben einmal in der Woche ein Biobanding-Training bei uns in der U12 bis zur U15. Da sind die Spieler nicht in ihrem chronologischen Alter, sondern in ihrem biologischen Alter gegliedert. Genau, um das halt zu fördern. Das heißt, die spielen dann halt mit sehr viel Kleinen zusammen. Egal, ob jemand schon 14 ist oder halt gerade 12. Aber sie sind alle gleich groß. Aber genauso auch die Größeren trainieren dann zusammen, um auch die Reize dann zu bekommen. Weil oft hat man ja vor allen Dingen bei kleinen Spielern, wenn die in der U15 oder U16 gerade sind und sind immer noch sehr klein, dann geht dann oft ihre Stärke verloren, ihre Wendigkeit, ihr 1 gegen 1, ihre Lösung im engen Raum, weil sich das dann auch nicht mehr zutrauen. Aber das versuchen wir damit dann auch weiter zu fördern und weiter zu entwickeln, dass sie dann einmal in der Woche in ihrem Umfeld sind, körperlich, aber das dann auch zu stärken. Und da haben wir einen ganz tollen, also bei uns einen Leiter der Sportwissenschaft mit Paul Schaffran, der das bei uns eingeführt hat. Und eine riesige Bereitschaft auch der Trainer, die genau das auch gesehen haben, dass ein Handlungsbedarf da ist und dass wir die Jungs halt so gut fördern können. Und das tragen wir quasi jetzt weiter Richtung zu 17, zu 19. Und wir haben halt einige Spieler dabei, die vielleicht auch nicht die größten sind, aber technisch halt super. Und wir wissen, okay, da ist halt viel Potenzial drin und nicht unbedingt auch aufgrund der Körpergröße. Und wenn man jetzt sagt, die besten Spieler der Welt waren jetzt nicht unbedingt immer die größten Spieler. Aber es ist dann oft auch so eine Art Qualitätsmerkmal, groß zu sein oder weiter zu sein körperlich. Aber es relativiert sich alles. Sowohl der Relative Age Effekt im Profibereich, als auch natürlich jede andere Körperlichkeit. Weil es dann viel, viel mehr darum geht, deine technisch-taktischen Grundlagen und deine Entscheidungsfindung dann auf dem Platz im Herrenbereich.
Als letzten Punkt passt, glaube ich, ganz gut dazu, können wir dann vielleicht nochmal über die, ja, Spezialisierung der Position sprechen. Also ich glaube, man hat dann ab einem gewissen Punkt auf jeden Fall irgendwo seine Vorstellung, wo ein Spieler hingehört. Aber gerade da sind dann ja auch einfach so Faktoren wichtig. Also es kann ja sein, dass ein Spieler vielleicht, weiß ich nicht, in der U14 auf einer Position ganz gut spielt, aber dann wächst er eben, ja, vielleicht zum Beispiel als Innenverteidiger. Und wenn man dann jetzt guckt, wie viel der voraussichtlich noch wachsen wird, oder man tut es eben nicht, dann siehst du vielleicht, okay, später ist er auch noch gut als Innenverteidiger oder eben nicht, je nachdem, wie viel er noch wächst. Also da dieser vorausschauende Blick ist, glaube ich, wichtig. Und trotzdem kann man es, glaube ich, gar nicht immer so leicht abschätzen, wo ein Spieler irgendwann mal gut ist, weshalb auch noch diese, ja, allgemeine Ausbildung irgendwo wichtig ist, dass man vielleicht trotzdem noch so einen ganzheitlichen Ansatz hat. Aber wir haben eben auch über das Prioritätensetzen gesprochen.
Ja.
Deshalb, wie geht ihr mit diesem Thema Positionsspezialisierung um?
Also zum Glück ist es halt für uns sehr, sehr individuell. Das heißt, wenn wir jetzt einen Innenverteidiger haben, wo wir sagen, okay, es macht Sinn, dass er vielleicht eine Phase auch im zentralen Bereich vielleicht trainiert und spielt, um ihn da vielleicht noch mehr unter Druck zu setzen aus verschiedenen Richtungen und nicht nur, dass der Druck immer von vorne kommt, sondern auch von der Seite und von hinten, um so seine Wachsamkeit zu schulen, auch seine Voraussicht des Spielentwickelns. Das heißt, vor allen Dingen im zentralen Bereich bist du halt viel, viel mehr unter Druck als Innenverteidiger, wenn du das Spiel immer vor dir hast. Das heißt, wenn du einen Spieler hast, der da noch viel Entwicklungspotenzial hat, dann stellen wir den natürlich auf 6. Weil wir sagen, okay, das ist vielleicht nicht immer gut für die Mannschaft, muss man sagen, wenn er das natürlich nicht kann, aber für den Spieler ist es das Beste. Und für die Entwicklung ist es das Beste. Und da haben wir wirklich freie Hand im Austausch mit den Trainern, das bestmöglich bei den Spielern halt rauszuholen und auch zu entwickeln. Und da ist es im Trainingsprozess sowohl auch als auch in den Spielen. Man muss auch sagen, es ist natürlich dann auch nicht mehr im Halbfinale, Finalspiel, da geht es natürlich nicht um Positionierung finden, aber im Saisonverlauf natürlich sowieso immer. Und da haben wir einzelne Verteidiger, und da muss man auch sagen, vor allen Dingen auch Innenverteidiger als Beispiel, da sind oft Spieler, die besonders gut sind, spielen bei uns dann auch linker Innenverteidiger. Vor allen Dingen in Bezug auf linker Fuß, Spielentwicklung, Spielaufbau, das halt zu fördern. Dass du da vielseitig halt ausgebildet bist, genauso wie das ein Innenverteidiger auch mal Außenverteidiger spielt. Weil aufgrund der Vielseitigkeit ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit dann auch höher, dass du die Möglichkeit hast, oben dann anzukommen.
Wie siehst du das generell? Du hast es jetzt angesprochen und das ist ja generell, wenn es um den Nachwuchsfußball geht, ein Riesenthema, immer diese Unterscheidung, was ist für die Mannschaft das Beste und was ist für den einzelnen Spieler das Beste. Und ich glaube, so der weitestgehende Konsens, zumindest in der Theorie, ist, dass es immer um den Spieler gehen sollte, um dessen Entwicklung. Ob das dann in der Praxis wirklich immer überall so gelebt hat, ich glaube, das kann man dann wieder. Gelebt wird, kann man, glaube ich, wieder in Frage stellen. Aber wie siehst du das? Und dann vielleicht auch mit so einer Unterscheidung, je professioneller es wird im Vergleich zum Amateurfußball. Du hast ja trotzdem diese ganzen externen Faktoren, zum Beispiel, dass du Spieler halten willst. Rundherum sind dann vielleicht Vereine, die Spieler abwerben möchten. Und wenn die Mannschaft dann eben nicht ihre Leistung bringt, vielleicht auch nicht in einer bestimmten Spielklasse spielt, eben weil man mehr auf die Entwicklung des Einzelnen guckt, dann verlierst du vielleicht auch wieder Spieler. Das heißt, du bist natürlich als Trainer immer in diesem Konflikt. Also was würdest du vielleicht auch Trainern, sind bestimmt viele Zuhörer auch aus dem Amateurbereich dabei, was würdest du denen ja dahingehend empfehlen?
Ich muss also sowas Allgemeines dann auch noch. Also das ist, glaube ich, dann auch schon so ein bisschen deutsch, die Sicht auch. Also wie soll man denn herausfinden, ob jemand ein guter Trainer ist oder halt nicht? Also ich kann ja gar nicht von außen beurteilen, ob jemand gut ist oder nicht. Ich kann die Tabelle lesen und kann quasi sagen, okay, die sind Erster. Ist er ein guter Trainer? Kann ich gar nicht beurteilen. Null. Und das ist etwas, was dann schon in Deutschland so ein bisschen fehlt, weil wenn ich wissen will, ob jemand ein guter Trainer ist, dann muss ich mich mit ihm austauschen, dann muss ich mir das Training angucken, dann muss ich mir angucken, wie er sich mit den Spielern austauscht und wie er die Jungs dann auch im Verlauf entwickelt. Also ich kann das beobachten, beurteilen, ist nochmal was ganz anderes, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, für Trainer total schwer, wenn Trainer das Gefühl haben, es geht nur um Ergebnis. Also woran soll man sonst die Fähigkeit des Trainers halt festhalten, wenn man nicht das Gefühl hat, okay, der entwickelt die Spieler über einen langen Zeitraum. Ich glaube, das fehlt ganz vielen Trainern. Wenn die das hätten, dass gesehen wird, wie sie arbeiten, dann wird es um das Ergebnis viel, viel weniger gehen. So allgemein.
Ja.
Aber das ist natürlich so die ganz andere Auseinandersetzung mit dem Trainer und mit dem Spiel und mit dem Training. Und grundsätzlich muss ich aber sagen, dass so die Kultur des Gewinnens oder des Etablierens im Trainingsbetrieb total wichtig ist. Also die Spieler müssen Gefühl dafür haben, okay, es geht hier um Gewinne. Es geht darum, sich in so einem in so einem Umfeld zu beweisen, dass es um Gewinnen geht, in den einzelnen Formen, in Spielform, auch in den Meisterschaftsspielen. Also den Spielern gegenüber würde ich das immer vermitteln. Und uns als Club ist das total wichtig. Aber ganz losgelöst von davon, trotzdem müssen wir im Überblick ja behalten, was das Wichtigste für den einzelnen Spieler ist. Weil ohne Frage sind wir auch ein Club, vor allen Dingen auch im Nachwuchsbereich, wo wir sagen können, okay, uns ist es wichtig, Titel zu gewinnen oder deutscher Meister zu werden, nicht nur für nach außen, sondern an den Spielern auch zu vermitteln, okay, es geht hier um etwas, aber natürlich auch ganz klar, es geht um dich, sagen wir jetzt mal als Top-Talent, dir den nächsten Schritt zu ermöglichen. Ist der nächste Schritt Trainingsbetrieb in der U23, wenn das der nächste richtige ist? Ja. Ist das Spielen vielleicht in der dritten Liga, wenn du es gut machst und der Trainer und alle Trainer davon überzeugt sind? Ja. Heißt aber nicht, dass es quasi im nächsten Jahr sofort wieder so startet. Sondern es ist der Entwicklungsprozess, der quasi ganz wichtig ist. Und es ist nicht unbedingt der Titel. Aber es geht ganz klar um Gewinnen. Und diese Mentalität, die vermitteln wir in jedem Training. Und dann ist natürlich auch, ich sag mal so, es ist einfacher dann auch mit den Spielern umzugehen, weil die natürlich bestimmte Dinge auch wissen. Okay, es geht hier, vermeintlich dieser Druck ist da, zu sagen, okay, ich will dieses Trainingsspiel gewinnen. Oder ich will mich hier weiterentwickeln, oder ich will mich gegen meinen Konkurrenten durchsetzen, oder mit meinem Mitspieler dieses Trainingsspiel gewinnen. Aber trotzdem sollte es als Verein oder als Trainer der Überblick immer da sein und nicht jetzt das vermitteln, sondern okay, wie kann ich dich weiterentwickeln? Welchen Trainingsprozess muss ich jetzt einleiten, dass du dich im, keine Ahnung, Schieben, Stellen, Sichern verbesserst als zentraler Mittelfeldspieler? Und das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes, so ein Vermittlungsprozess mit den Spielern, als auch quasi den Überblick zu behalten, okay, was ist wichtig für den Spieler.
Ja, ist dann, glaube ich, auch einfach eine Aufgabe für den Verein eben, wenn du sagst, dieses gesehen werden als Trainer. Ich hatte mal mit Luik Favé, der jetzt gerade beim HSV Co-Trainer ist, gesprochen und der meinte eben auch, dass er halt viel im Ausland auch hospitiert hat und dann waren da eben auch so Sachen bei, wie das, keine Ahnung, dass gemeinsam gegessen wurde, wenn ein Spieler den Sprung in den Profibereich geschafft hat, wenn er da seinen ersten Einsatz hatte und solche Sachen, dass es eben mehr auch darum ging, es soll natürlich nicht nur darum gehen, dass es dann irgendwie so ein Essen gibt, aber dass das eben gesehen wird, dass der einzelne Spieler eben so einen Entwicklungsschritt schafft und es nicht nur irgendwie eine Prämie gibt, wenn man deutscher Meister wird oder so. Das finde ich ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man das als Vereinsaufgabe auch nochmal sieht, da den Trainer zu bestärken in dem, was er tut, wenn er eben viel Wert darauf legt, den einzelnen Spieler auszubilden.
Ja, und ich glaube, das ist halt, deswegen meinte ich halt, das ist so ein bisschen so ein kulturelles Ding. Ich glaube, in anderen Ländern ist es halt deutlich, was heißt einfach, aber es ist halt anders. Es ist einfach anders, wie auf Trainer geschaut wird und vor allen Dingen dann auch bewertet oder beurteilt wird und nicht beobachtet. Und das ist ja noch was anderes. Wenn ich einen Trainer halt lange beobachte und mir die Spiele angucke, dann kann ich mir vielleicht ein eine Idee davon haben, wie er bestimmte Dinge macht oder was ihm halt wichtig ist oder nicht so wichtig ist. Aber es wird halt sehr, sehr schnell immer beurteilt und das macht halt eigentlich gar keinen Sinn. Für die Spieler im Jugendbereich null, muss ich sagen, weil man weiß nicht, was die Vorgabe ist. Man weiß es nicht. Und dann kann ich auch nicht sagen, okay, nur weil er jetzt in der Tabelle oben ist, dass es gut ist, nur weil der Tabelle unten ist, dass es halt schlecht ist.
Ja.
Also es ist nicht nur das.
Total. Ich würde sagen, wir kommen zur Abschlussfrage. Die ist immer die Frage nach dem schönsten Moment als Trainer.
Schönster Moment als Trainer. Eine interessante Frage. Schönster Moment. Also jetzt emotional oder sportlich oder einfach im Umgang
Sehr
oder
individuell. Also
sehr individuell.
manche haben
Also man.
sportliche Sachen gesagt, aber es waren auch viele dabei, die eher so emotionale Momente genannt haben.
Ja, gut. Also ich muss auch sagen, wenn du Trainer bist und das leidenschaftlich machst, das wird jeder machen, egal auf welchem Level, egal auf welchem Niveau. Ist für mich das Schönste, wenn ich auf dem Platz stehe, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe ganz viele Einheiten, wenn es die Samstag oder Sonntag morgens mal waren. Und vor allen Dingen jetzt im Sommer, wenn du dann quasi der Erste auf dem Platz bist, um 9 Uhr oder um 10 und die Sonne kommt raus und du weißt, das ist deine Arbeit. Also jemand bezahlt dich dafür, dass du auf dem Platz stehen kannst. Das ist für mich immer noch quasi das Schönste. Und ich habe auch als Lehrer gearbeitet 4 Jahre und das war für mich nicht das Richtige. Und deswegen kann ich sagen, das ist für mich das Schönste.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Dann auch nochmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und
Danke auch.
dann auch nochmal für die Zuhörer. Ich habe bereits einige weitere zu sagen. Das heißt, da könnt ihr euch auch auf neue Folgen freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.